بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Assalamu alaikum, meine lieben kleinen Geschwister im Islam. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen und ich freue mich, dass wir wieder einmal zusammen sind. Ich möchte euch heute die Geschichte eines ganz besonderen Menschen berichten. Ein Mensch, der diese Welt durch sein Leben verändert hat. Jemand, der viele großartige Dinge vollbracht hat und eine Barmherzigkeit für die gesamte Menschheit war und immer noch ist. Eine Person, die von den guten Seelen geliebt und von den üblen Seelen gehasst wird, denn sie brachte das Licht in eine Welt zurück, die in der Dunkelheit zu ertrinken drohte, und heilte die Herzen mit der Erlaubnis Allahs. Die Geschichte dieses Menschen ist voller Wunder und Abenteuer, denn es ist eben die Geschichte eines echten Helden. Wisst ihr, seit der Erschaffung von Adam, dem ersten Menschen, hat es auf der Erde viele Männer und Frauen gegeben, die für das Gute eingetreten sind. Sie waren standhaft gegen alles Üble, gegen jede Unterdrückung und jedes Unrecht. Sie haben die Menschen gut behandelt und hatten gute Charaktereigenschaften. Sie haben stets tapfer gegen das Böse gekämpft und an Allah, ihren Herrn, haben sie fest geglaubt. Und ihm alleine waren sie treu ergeben. Und von diesen großartigen Menschen hat Allah die Besten auserwählt und hat sie zu Propheten gemacht. Dann schickte er sie zu ihren Völkern, um sie zu lehren, was das Gute und was das Schlechte ist. Er schickte sie als Vorbilder für die Menschen, um ihnen zu zeigen, wie sie friedlich miteinander und im Gehorsam zu Allah leben können. Und er schickte sie zu den Menschen, um ihnen zu zeigen, wie sie Allah, ihren Herrn, anbeten können. Von diesen großartigen Propheten erwählte Allah sich 5 an der Zahl, die er besonders ehrte. Diese 5 hatten einen besonderen Charakter und eine besonders starke Gottesliebe. Sie waren die vornehmsten Menschen bei Allah und die besten Vorbilder für die gesamte Menschheit. Der erste von ihnen hieß Nuh. Danach kam Ibrahim. Dann erschien Musa und anschließend Isa. Möge Allahs Frieden und Segen mit ihnen allen sein. Den 5. jedoch erhob Allah zu einem besonderen Rang und machte ihn zum Führer, zum Imam aller Propheten. Dieser Mensch wurde von Allah mehr geehrt als alle anderen Geschöpfe. Ein Mensch, der so fantastische Eigenschaften besaß, dass er von Allah selbst auserwählt wurde, um die bedeutendste und zugleich schwierigste Aufgabe zu übernehmen, die jemals ein Mensch zu bewältigen hatte. Eine Aufgabe, die all seine Kräfte aufzehren und ihm mehr abverlangen würde, als je ein Mensch zu leisten vermochte. Denn er bekam die Aufgabe, der gesamten Menschheit den wahren Glauben an Allah zu lehren und ihnen allesamt den Weg ins Paradies zu weisen. Und unter allen vortrefflichen Menschen konnte es nur einen geben, der in der Lage war, diese gewaltige Bürde zu tragen. Es war der edelste, der 5 großartigsten Propheten, der Auserwählte. Sein Name war Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Möge Allahs Segen und Frieden auf ihm sein. Doch bevor ich inshallah gleich damit beginne, euch seine Geschichte zu erzählen, möchte ich euch noch berichten, warum es für uns wichtig ist, seine Geschichte zu kennen. Wisst ihr, diese Geschichte ist kein Märchen, das sich irgendjemand ausgedacht hat. Nein, diese Geschichte ist tatsächlich passiert und es ist eine Geschichte, aus der wir sehr viel lernen können. Denn Allah subhanahu wa ta'ala hat uns seinen Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam als ein Vorbild gesandt. Ein Vorbild, dem es sich lohnt, nachzueifern, denn er war der Beste aller Menschen. Und je mehr wir ihm nacheifern, desto bessere Menschen werden wir selbst. Möge Allahs Segen und Frieden mit diesem edlen Gesandten sein. Amin. Unsere Geschichte beginnt jedoch schon viele Jahrhunderte vor der Geburt des Propheten. Wir befinden uns irgendwo in einer Wüste, mitten in der arabischen Halbinsel. Die Sonne brennt erbarmungslos in einem wolkenlosen Himmel, der so hell erleuchtet ist, dass er schon mehr weiß als blau erscheint. Weit und breit ist nichts zu sehen, außer Sand und Stein. Kein Baum, kein Strauch, nicht das kleinste Gewächs ist zu sehen, und erst recht keine Menschenseele. Wer sollte sich auch in eine so karge, unwirtliche Gegend verirren, und warum? Obwohl, wenn man genau in Richtung Norden schaut, erkennt man zwei kleine Punkte am Horizont. Ist dies nur eine Fata Morgana? Oder zieht dort tatsächlich jemand seines Weges? Nein, tatsächlich. Die kleinen Punkte kommen näher. Und ich glaube, es sind zwei Personen. Ja, wirklich. Jetzt erkennt man sie genau. Da kommt ein alter, weißhaariger Mann mit einem langen weißen Bart und eine Frau. Ja, und ich glaube, da ist noch jemand. Ja, richtig. Die Frau trägt ein kleines Kind auf dem Arm. Was hat diese drei bloß hierher verschlagen? Ob sie sich verirrt haben? Nun bleiben sie auf einmal stehen. Der Mann schaut sich die Frau und das kleine Kind lange an. Jetzt dreht er sich um und geht in die gleiche Richtung, aus der er doch eben erst gekommen war. Verwirrt schaut ihm die Frau nach und ruft: »O Ibrahim, wohin gehst du? Lässt du mich mit deinem Sohn hier alleine, unter der heißen Sonne? Wieso tust du dies?« Scheinbar unbeeindruckt läuft der Mann weiter und schaut sich nicht um. Die Frau hält für einen Augenblick inne und ruft nach kurzer Überlegung: »O Ibrahim, hat Allah dir dies befohlen?« Der Mann nickt mit dem Kopf, ohne sich umzudrehen, und geht weiter seines Weges. Die Gesichtszüge der Frau entspannen sich langsam. Nun, da sie weiß, dass es sich um Allahs Fügung handelt, ist sie beruhigt, denn sie ist eine tugendhafte, gläubige Frau, die auf Allah, ihren Herrn, vertraut. Ihr Name ist Hajar, und der kleine Knabe auf ihrem Arm heißt Ismail, Sohn des gewaltigen Propheten Ibrahim. Möge Allahs Frieden auf ihnen allen sein. Es gehörte wohl zum Schicksal Ibrahims, in seinem Leben immer wieder schwer von Allah geprüft zu werden. Dies war jedoch keine Strafe von Allah, im Gegenteil. Denn dadurch, dass Ibrahim immer wieder all die schwierigen Prüfungen bestand, stieg er in der Gunst Allahs bis in die höchsten Rangstufen auf und war ihm sehr nah. Dies brachte Ibrahim den Titel Khalilullah ein, was übersetzt so viel bedeutet wie der innigste Freund Allahs. Und es gehört eben zur Weisheit Allahs, dass er denen seiner Diener, die er besonders liebt, auch die schwersten Aufgaben stellt, um sie für die Lösung dieser Aufgaben dann auch besonders großzügig zu belohnen. Und diesmal prüfte Allah ihn auf eine besondere Art und Weise, denn nachdem Ibrahim nun schon ein alter Mann geworden war, hat Allah ihm endlich sein Bittgebet erfüllt und ihm zusammen mit seiner Magd Hajar einen Sohn geschenkt. Sie nannten das Kind Ismail und liebten es auf besondere Art und Weise. Ibrahim war wirklich sehr glücklich über seinen Sohn. Doch eines Nachts kam der Engel Jibril zu Ibrahim. Er kam, um den Befehl Allahs zu übermitteln. »Geh mit Hajar und Ismail hinab nach Süden, in die Wüsten Arabiens. Dann lasse die beiden in dem heiligen Tal zurück, Gehe und wende dich nicht um. Jibril, der gewaltige Engel Allahs, wandte sich ab und verließ Ibrahim wieder. Für einen Moment wurde ihm bang ums Herz. Meinen geliebten Sohn in einer Wüste zurücklassen. Doch im nächsten Augenblick fasste er sich, denn er vertraute auf Allah, seinen Herrn, und wusste sicher, dass er ihm keinen Schaden zufügen würde. Allahs Befehl musste unter allen Umständen ausgeführt werden, koste es, was es wolle. Sogleich fand sein Herz wieder Ruhe im Gedenken an Allah, den er mehr liebte als alles andere. Und so kamen sie also in dieses Wüstental, in dem es weder Wasser noch Früchte gab. Nachdem Ibrahim sich in Richtung Norden davonmachte, bat er Allah, seine Familie zu versorgen. Hajar blieb mit Ismail zurück. Sie saßen zunächst eine Weile und ruhten sich von den Strapazen der Reise aus. Hajar wusste, dass ihre Vorräte nicht allzu lange reichen würden. Doch sie wusste auch, dass Allah sie sicher nicht im Stich lassen würde. Als ihr Proviant nun verbraucht, die letzte Dattel gegessen, der letzte Tropfen Wasser getrunken war, wurde Hajar allmählich beunruhigt. Der kleine Ismail hatte bereits großen Durst und fing schon an zu weinen. Wo sollte sie bloß Wasser finden in dieser Wüste? Nicht weit von ihnen entfernt gab's zwei Hügel. Der eine, näher gelegene von beiden, bekam später den Namen Safa. Der andere, weiter entfernte Hügel, wurde später Marwa genannt. Vielleicht könnte man von den Hügeln aus in die Ferne schauen und möglicherweise eine Karawane entdecken, von der sie etwas Wasser bekommen könnten. Hajar lief zum Hügel Safa, stieg hinauf und blickte umher. Weit und breit nichts als Stein und Sand. Sie lief von Safa hinab in Richtung Marwa. Doch auch vom Hügel Marwa aus konnte sie nichts entdecken. Wieder lief sie zurück, und während sie zwischen den beiden Hügeln hin und her lief und Ismail weinen hörte, fühlte sie allmählich Verzweiflung in sich aufsteigen. Sie betete zu Allah, ihnen zu helfen und sie aus ihrer Not zu befreien. Ein viertes Mal erreichte sie den Hügel Marwa und schaute sich abermals um. Immer noch nichts. »O Allah, hilf uns«, flehte sie und blickte zu ihrem Sohn und erschrak. Was war denn das? Direkt neben Ismail sah sie eine ungewöhnliche Gestalt. Eine Gestalt, die sie noch nie in ihrem Leben gesehen hatte. Dies war sicher kein Mensch. Nein, es musste ein Engel sein. War dieser von Allah gekommen, um uns zu retten? Hoffnung keimte in ihr auf, und sie lief auf die beiden zu. Als sie näher kam, war sie sich sicher, dass dies nur ein Engel sein konnte. So wunderbar war seine Ausstrahlung und so beruhigend. Das Wesen stampfte mit dem Fuß auf den Boden und verschwand anschließend auf die gleiche geheimnisvolle Art und Weise, wie es gekommen war. Hajar hatte recht gehabt, denn dieses Wesen war tatsächlich nichts anderes als ein gewaltiger Engel. Sie blickte auf die Stelle am Boden, die der Engel mit seinem Fuß berührte, und traute ihren Augen nicht. Der Sand färbte sich allmählich dunkel. Hier und da glitzerte er im Sonnenlicht, als hätte er sich mit kleinen Glassplittern vermischt. Aber dies waren keine Glassplitter. Nein, es waren... Subhanallah! Es waren kleine Wassertröpfchen. Erst wenige, dann immer mehr, bis sich schon eine kleine Pfütze bildete. Und mit einem Male schoss das Wasser regelrecht aus dem Boden, mehr und immer mehr. Hajar konnte ihr Glück gar nicht fassen. Immer wieder sagte sie, Alhamdulillah, Alhamdulillah, danke, o Allah, dass du uns zu trinken gegeben hast, danke. Sie begann eine kleine Barriere aus Sand um die Quelle herum aufzuschichten, aus Angst, das Wasser könnte sich in der weiten Ebene verlieren und ungenutzt versickern. Während sie dies tat, sagte sie immer wieder »Summi, Summi«, was so viel heißt wie »Sammel dich, sammel dich«. Deswegen wird die Quelle bis heute noch Samsam genannt. Hajar gab ihrem kleinen Sohn zu trinken, bis dieser keinen Durst mehr verspürte, und trank anschließend selbst von dem köstlichen Wasser. Allah hatte sie nicht im Stich gelassen, denn sie war eine gläubige, rechtschaffene Frau, die sich stets Allah zuwandte, in guten wie in schlechten Zeiten. Nach einer Weile hatten die Vögel der Umgebung die neue Quelle wahrgenommen und kreisten nun am Himmel darüber. Nicht allzu weit entfernt zog gerade eine Karawane der Jurhum ihres Weges. Die Jurhum sahen die Vögel aus der Ferne am Himmel kreisen und wunderten sich. »Was machen diese Vögel über diesem unfruchtbaren Tal, in dem es noch keinen Tropfen Wasser gibt?« Hier schien etwas nicht zu stimmen. Kurzerhand schickten sie zwei Kundschafter in das Tal, um nachzuschauen, was dort vor sich ging. Als die beiden dort ankamen, trauten sie ihren Augen nicht. Da saß tatsächlich eine Frau mit einem kleinen Kind und gleich neben ihnen sprudelte frisches Wasser aus der Erde, welches in der Sonne nur so funkelte. Damit hatten sie nun überhaupt nicht gerechnet. Schleunigst kehrten sie zu ihren Leuten zurück und erstatteten Bericht. Das Erstaunen war groß, und so sammelten sich einige Männer des Stammes, um sich die ganze Sache aus der Nähe anzuschauen. Dort angekommen, trafen sie wie angekündigt auf Hajar und ihren Sohn Ismail. Erstaunt fragten sie, woher sie denn käme und wie sie diese Quelle gefunden habe. Da erzählte Hajar ihnen ihre Geschichte, und die Männer hörten verblüfft zu. Als sie endete, fragten die Männer höflich, ob sie sich ebenfalls in diesem Tal bei der Quelle niederlassen dürften. Schließlich war das lebenswichtige Trinkwasser in der Wüste nur schwer zu finden. Hajar willigte ein, und so siedelten sich die Jurhum in dem Tal an. Bald sprach sich die neue Quelle in der Gegend herum, und es kamen immer wieder neue Karawanen in das Tal, um dort ihre Wasservorräte aufzufrischen und zu rasten. Sie brachten ihnen alles mit, was sie ansonsten an Kleidung und Nahrung zum Leben brauchten, aber eben im Tal nicht finden konnten. Mit der Zeit ließen sich immer mehr Angehörige der Jurhum dort nieder. Dies war die Geburtsstunde der gesegneten Stadt Mekka. Allah hatte das Bittgebet Ibrahims erhört, welche Allah für seine Familie gebeten hatte, als er sprach: »So mache ihnen die Herzen der Menschen zugeneigt und versorge sie mit Früchten, damit sie dankbar sein mögen. Und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten.« Nach einiger Zeit kehrte Ibrahim in das Tal zurück und staunte voller Freude über die große Gesellschaft, die sich in seiner Abwesenheit dort zusammengefunden hatte. Glücklich schloss er seine Angehörigen in die Arme und dankte Allah, dass er ihn erhört hatte. So wuchs Ismail im Stamme Jurhums heran und verbrachte seine Kindheit. Immer wieder kehrte Ibrahim für eine Weile nach Mekka zurück, um ihn und seine Mutter Hajar zu besuchen. Doch wie Allah es wollte, verstarb Hajar eines Tages, und so lebte Ismail fortan alleine, ohne seine Mutter, unter dem Stamme der Jurhum. Als er alt genug war, heiratete er und hatte nun seine eigene kleine Familie gegründet. Eines Tages kam sein Vater Ibrahim ihn wieder einmal besuchen. Dieses Mal aber hatte Ibrahim aufregende Neuigkeiten zu berichten, denn in der Zwischenzeit war ihm der Engel Jibril erschienen und gab ihm einen besonderen Auftrag von Allah. Er sollte zusammen mit seinem Sohn Ismail das geehrte Haus Allahs, die Kaaba, bauen. Der Engel teilte ihm auch mit, dass sie das Fundament der Kaaba wenige Meter vom Samsambrunnen entfernt finden würden und dass sie das Haus auf diesem Fundament hochziehen sollten. Begeistert und voller Tatendrang machten sich Vater und Sohn an die Arbeit. Schon bald hatten sie das Haus vollendet. Es war ein prachtvoller Anblick. Demütig baten sie Allah, die geleistete Arbeit von ihnen anzunehmen. Ibrahim hatte seinem Herrn wieder einmal auf die beste Art und Weise gehorcht. Und genauso gehorchte auch sein Sohn Ismail. Sie beide gehörten nämlich zu den auserwählten Dienern Allahs. Nachdem die Kaaba nun also fertiggestellt war, kam der Engel Jibril erneut zu Ibrahim, um ihm einen weiteren Auftrag Allahs zu überbringen. Allah befahl ihm nämlich, die Menschen nun zur Pilgerfahrt zu rufen, damit sie die Kaaba umschreiten und dabei eifrig an Allah denken und ihm für seine Gnaden danken mögen. Und so kamen die Menschen und rühmten Allah als den einen, einzigen wahren Gott. Bevor Ibrahim Makka wieder verließ, um nach Palästina zurückzukehren, vertraute er die Kaaba seinem Sohn Ismail an. Fortan lehrte Ismail den Menschen die Pilgerriten, so wie er es von seinem Vater und dieser von Allah gelernt hatte. Später übergab Ismail die Kaaba in die Obhut seiner Nachkommen, und so kamen und gingen die Generationen nach ihm, und viele Menschen besuchten das Haus Allahs. Doch im Laufe der Zeit vergaßen die Menschen die Religion Ibrahims und den Grund für die Erbauung der Kaaba. Sie begannen wieder, ihren alten Aberglauben zu praktizieren und errichteten um die Kaaba herum Götzenfiguren, falsche Götter, die sie neben Allah, dem einzigen wahren Gott, anbeteten. Es gab nur noch wenige Muslime, die Allah alleine dienten, wie Ibrahim und sein Sohn Ismail es einst gelehrt hatten. Doch dies sollte sich ändern, denn es war an der Zeit, dass Allah, subhanahu wa ta'ala, einen neuen Propheten entsandte, um die Menschen das Gute zu lehren und sie an das zu erinnern, was sie vergessen hatten. Und dieser Prophet war ein direkter Nachkomme Ismails. Na, meine lieben kleinen Geschwister, hat euch die Geschichte bis jetzt gefallen? Ja? Ich kann euch gar nicht hören. Masha'Allah, das freut mich. Auf der nächsten CD werden wir inshallah erfahren, wie die Geschichte weitergeht. Ihr könnt euch schon mal auf viele spannende Begebenheiten freuen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und möge Allah subhanahu wa ta'ala euch das Gute mehren. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.